Werbung.
Und jetzt ein wenig Werbung.
Mir ist neulich was richtig Peinliches passiert. Ich habe für die Recherche für diesen Podcast versucht, ein Abo abzuschließen bei einer Online-Zeitung, bei der ich schon ein Abo hatte. Und dabei habe ich festgestellt, dass ich mittlerweile komplett den Überblick verloren habe über all die Zeitungsabonnements, die ich mittlerweile für diesen Podcast abgeschlossen habe und dass ich mir das unbedingt mal angucken sollte.
Oh, ich fühl's. Ich habe es ein bisschen vergleichbar mit Streaming-Abos.
Das wundert mich gar nicht.
Nee, gar nicht. Ich bin so die Person, die du fragst, ey, hast du da und da Premium? Und ich sag immer ja, weil ich für alles Premium habe. Und ich habe wirklich mittlerweile einfach total den Überblick verloren. Ich habe schon versucht, manuell die alle abzubestellen, aber mein Konto sinkt halt weiter. Und ich habe mir jetzt halt fest vorgenommen, dass ich halt jetzt mal einen Überblick kriegen muss, weil ja, ich habe ihn nicht und mit fast 30 ist das langsam ein bisschen kritisch.
Ich finde das richtig unangenehm. Es gibt ja Leute, die vielleicht so ein bisschen, wie du es gerade beschrieben hast, die ihre Finanzen eher nicht so genau angucken. Mich macht das total nervös. Ich brauche mega Transparenz dabei und gucke mir auch das jeden Monat an und meine Finanzen jeden Monat an. Aber diese Abo-Geschichte mit den Zeitungen, das kriege ich einfach nicht in den Griff. Das ist meine Achillesferse.
Ich bin da eher die Vermeiderin. Also ich gucke da lieber nicht so hin. Ich mache die Augen zu und hoffe, dass es schon gut läuft. Und tut es jetzt aber ja nicht. Aber deswegen haben wir heute Finanzguru dabei. Für alle, die es nicht kennen, das ist eine App, in der man in unserem Fall all seine Abos und Verträge im Überblick hat und sie dann auch in der App selbst kündigen kann, was ich sehr praktisch finde. Ich habe Finanzguru tatsächlich das erste Mal bei Höhle der Löwen gesehen. Mittlerweile haben sie, soweit ich weiß, über 3 Millionen Nutzer.
Es ist auch total einfach zu benutzen, weil man tatsächlich alle möglichen Formen von Konten mit der App verbinden kann. Das Girokonto, die Kreditkarte, das eigene Depot und sogar Kryptowährung. Und die App selber erkennt eben Abos automatisch. Man kann kompletten Überblick bekommen über das, was man ausgibt, was man einnimmt, über die eigenen Verträge. Und ich glaube, gerade für unser Streaming- und Zeitungsabo-Chaos wäre das echt top. Man kann die App an sich kostenlos nutzen und wenn man quasi mehr Features als in der Basic-Version haben will, kann man auch Finanzguru Plus abschließen, wo man zum Beispiel Budgets festlegen kann oder auch Prognosen bekommt. Und das kostet dann 2,99 € im Monat.
Dieses Finanzguru Plus könnt ihr grundsätzlich 7 Tage lang kostenlos testen. Mit unserem Code BLACKBOX, alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr aber 3 Monate Finanzguru Plus gratis zum Testen. Dafür müsst ihr euch einfach nur die App runterladen, euer Konto verbinden, Profil anlegen und den Code eingeben. Das Ganze gilt für Neukunden oder Neukundinnen. Und ja, ich würde sagen, bringt ein bisschen Licht in euer Abo-Chaos und generell in eure Finanzen, weil seid nicht so wie ich.
Seid nicht Maxi.
Seid schlau, seid nicht Maxi.
Werbung Ende. Werbung Ende.
Dr. Pallas und Dr. Bamji, die beiden behandelnden Ärzte, die sich im Laufe seiner Abwesenheit mit seinem Fall über verschiedene Krankenhäuser hinweg beschäftigen, entdecken im Laufe ihrer Recherchen ein erstaunliches Ausmaß. Seit 1944 war William McIlroy in mindestens 68 Krankenhäusern Patient. Die beiden dokumentieren 207 Einlieferungen unter ständig wechselndem Namen.
Willkommen bei Blackbox, der Psychologie-Podcast, der dich mitnimmt in die Tiefen der menschlichen Psyche.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum Menschen fühlen, denken und handeln, in Extremen wie im Alltag.
Dabei verbinden wir Psychologie mit echten Geschichten direkt aus dem Leben. Von Beziehungen über Verbrechen bis hin zu außergewöhnlichen Case-Studies.
Du wolltest schon immer verstehen, was in unserem Kopf passiert? Dann bist du hier genau richtig.
Heute haben wir eine Folge für euch dabei, auf die ich mich, muss ich sagen, schon sehr freue, weil wir heute mal wieder ganz Blackbox klassisch über ein Störungsbild sprechen. Und zwar über eins, über das wir, glaube ich, hier noch gar nicht so in der Form gesprochen haben. Wir haben über verwandte Störungsbilder gesprochen, aber nicht über explizit das Störungsbild der artifiziellen Störung. Und es ist tatsächlich auch eine psychische Erkrankung, die ich nicht so dolle auf dem Schirm habe, einfach aus dem Grund, dass sie mir jetzt im Alltag, im psychotherapeutischen Alltag noch nicht begegnet ist. Aber eine, die im Zuge meiner Vorbereitung auf die Approbationsprüfung zur psychologischen Psychotherapeutin irgendwie eine ganz große Rolle gespielt hat im Repetitorium. Und ich fand's voll interessant und habe dann angefangen, mich einzulesen und bin dann wieder in Rabbit Hole gefallen, à la Blackbox. Und ja, jetzt sind wir hier. Ich habe euch die Ergebnisse dieses Rabbit Holes heute mitgebracht und wir sprechen heute über die artifizielle Störung. Ich habe zwar, wie gesagt, im therapeutischen Kontext damit noch keine Berührungspunkte gehabt, aber es könnte ja sein, dass man mal davon schon mal gelesen, gehört oder irgendwelche Fallberichte gelesen hat. Babsi, wie ist es denn bei dir? Hast du da schon mal was von gehört, gelesen, gesehen?
Sowohl gelesen als auch, ich glaube, ich habe mal eine Dokumentation darüber gesehen. Aber tatsächlich habe ich noch nie jemanden, zumindest jetzt, wo ich so gerade drüber nachdenke, ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, von dem ich weiß, dass er eine artifizielle Störung hat. Von daher ja, also ich natürlich kenne ich das Störungsbild und habe auch schon viel darüber gelesen, aber ich glaube, ich kam gerade parallel, während ich rede, die ganze Zeit in meinem Gehirn, wie in dieser Folge von SpongeBob, wo er so alle Schubladen aufreißt.
So ganz panisch, scheiße, jetzt wurde ich mir mit Frage gestellt, komm, wir finden was.
Ja, wirklich, aber ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der eine artifizielle Störung hatte.
Für euch zur Erklärung, bei einer artifiziellen Störung verursachen Betroffene an ihrem eigenen Körper Symptome oder verletzen sich oder fügen sich sonst irgendwelche Schäden zu. Es kann auch sein, dass sie auch nur vortäuschen oder bestehende Symptome so sehr verstärken, dass sie eben wieder behandelt werden müssen. Das machen sie aus dem Grund, so wird es vermutet, dass sie die Rolle einer erkrankten Person einnehmen möchten. Also die Belohnung für dieses Verhalten, sich selbst Schaden zuzufügen, ist die Zuwendung durchs Gesundheitssystem und das Einnehmen der Rolle eines Erkrankten, einer erkrankten Person.
Mir ist wieder eingefallen, wo ich das gesehen habe. Mhm. Es war keine Dokumentation, es war Dr. House.
Dr. House.
Ich liebe Dr. House. Ich bin, habe alle Staffeln durchgeguckt. Und ich erinnere mich daran, dass es da eine Folge gab mit einer Frau, die, da wurde es auch als Münchhausen-Syndrom bezeichnet, wenn ich mich richtig erinnere, die eine artifizielle Störung hatte. Und es gab schon so ein paar Hinweise darauf. Und ich dachte mir die ganze Zeit, artifizielle Störung? Ist das eine artifizielle Störung? Vielleicht täusche ich mich auch. Aber es sieht irgendwie so aus. Daran musste ich denken, jetzt habe ich es wieder. Oh Gott, das war wie so ein Jucken in meinem Gehirn.
Genau, gerade beim Münchhausen-Syndrom, das ist was, was in manchen wissenschaftlichen Kreisen als Synonym für die artifizielle Störung genutzt wird. Andere sagen, es wäre eine Unterform der artifiziellen Störung. Ich habe das Gefühl, da sind sich alle nicht so ganz einig. Im ICD-10 ist das Münchhausen-Syndrom als inkludiert unter der artifiziellen Störung aufgeführt. Deswegen gehen wir einfach mal mit dieser Kategorisierung.
Viele von euch, die den Begriff Münchhausen-Syndrom schon mal gehört haben, denken bestimmt zuallererst an das Münchhausen-by-Proxy-Syndrom. Besonders bekannt, bestimmt insbesondere unter den True-Crime-Fans von euch, ist der Fall von Gypsy Rose Blanchard, die wahrscheinlich einer der bekanntesten Fälle ist für das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Da ist es quasi so, dass die betroffene Person sich nicht selbst verletzt oder bestehende Verletzungen verschlimmert und sich auch nicht selbst krank macht, sondern in dem Fall jemand anderen, und in diesem besonderen Fall, den ich gerade genannt habe, hat die Mutter quasi ihre Tochter krank gemacht und dafür gesorgt, dass ihre Tochter immer wieder Krankenhausaufenthalte hatte und massiv invasive Behandlungen über sich ergehen lassen musste, obwohl Gypsy tatsächlich vollkommen gesund war.
Was ich aus Fallberichten oder auch aus Berichten auch aus meiner Zeit in der forensischen Psychiatrie im Kopf habe, wie gesagt, das waren nicht meine eigenen Patienten, aber schon, ich habe Berichte im Kopf von Menschen, die sich zum Beispiel Fäkalien unter die Haut spritzen, um da Behandlungen, Krankenhausaufenthalte mit zu provozieren oder generell, ich glaube, einer hatte mal Staub, Dreckzeug gesammelt und das gemischt und das dann unter die Haut gespritzt. Also einfach halt natürlich Dinge, die Entzündungen auslösen oder nicht ganz so gesund sind für uns. Oder auch ganz, ganz klassisch Menschen, die vielleicht eine OP hatten und sich die OP-Wunde immer wieder aufreißen. Also immer wieder aufkratzen, das so stark machen, dann immer wieder kommen, sagen es heilt nicht zu. Aber die Ärzte denken sich, es müsste zuheilen, aber irgendwie kratzt du es immer wieder auf. Oder es sieht aus, als ob du es immer wieder aufkratzt.
Erinnerst du dich, ich habe den Film nie gesehen, Feuchtgebiete?
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob das im Film auch vorkommt, aber ich weiß nicht, wer mir dieses Buch damals geschenkt hat. Ne? Ich war irgendwie, ich war auf jeden Fall zu jung für dieses Buch. Und irgendjemand hat mir zum Geburtstag das Buch Feuchtgebiete geschenkt. Und das habe ich gelesen. Und ich erinnere mich daran, dass sie sich in diesem Buch auch selber verletzt, um noch länger im Krankenhaus bleiben zu können. Mhm. Und dass es mir damals den Magen umgedreht hat bei der Beschreibung von dem, was sie da gemacht hat.
Ja.
Also diese Krankheits... Symptomatik taucht in unterschiedlichen Aspekten von Literatur und Film auch immer mal wieder auf.
Ja. Ja, ich glaube auch, weil es was ist, was potenziell so schockierend ist für Menschen, die nicht davon betroffen sind. Also, ne, diese Beschreibung zum Beispiel, sich OP-Wunden aufzureißen oder was du jetzt von dem Buch Feuchtgebiete beschrieben hast, das ist ja was, wir stellen uns das dann vor, dass es irgendwie bei uns am Körper ist und das ist ja was bei mir alles zusammenzieht, wenn ich mir vorstelle, eine OP-Wunde wird aufgekratzt. Oh,
ja.
Ganz, ganz schlimm für mich ist die Vorstellung. Und dann gibt's aber Menschen, die machen das, um eben, und auch nicht, um irgendwie an Geld zu kommen, irgendwie da irgendwelche Vergünstigungen zu bekommen oder eine Frührente oder vielleicht nicht zur Arbeit zu müssen. Das sind alles Dinge, die man davon abgrenzen muss. Denn bei der artifiziellen Störung geht es wirklich darum, die erzeugen das, um diese Rolle einer kranken Person einnehmen zu können.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen, weil es gibt ja ganz viele unterschiedliche Gründe, weshalb man beispielsweise an OP-Wunden rumfummeln kann oder auch warum man den Heilungsprozess von etwas stören kann. Wir haben in einer unserer letzten Folgen über das Thema Skinpicking gesprochen.
Ja.
Da geht es ja zum Beispiel auch darum, dass man sich beispielsweise den Schorf von Wunden aufkratzt, was einen komplett anderen Hintergrund hat natürlich als das Thema artifizielle Störung, weil ich damit ja nicht versuche, im Krankenhaus zu landen oder wieder ins Krankenhaus zu gehen. Hört gerne mal in die Folge rein, wenn euch das Thema interessiert. Und es gibt ja zum Beispiel, ich hatte selber mal eine Blinddarm-OP und ich erinnere mich daran, dass ich hatte so eine minimalinvasive quasi mit so drei kleinen Schnitten endoskopisch. Und ich erinnere mich daran, dass dieser eine Schnitt weniger gut zugeheilt ist, weil das geklebt wurde und nicht richtig genäht, weil das hat man da so gemacht.
Ja.
Und dass das nicht richtig zugeheilt ist. Und ich fand das voll interessant, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das wirklich aufgeschnitten wurde.
Mhm.
Und weil es nicht richtig zugegangen ist, habe ich an beiden Seiten so gezogen und dann ist es so ein bisschen aufgegangen.
Mhm.
Also es hat auch nicht geblutet oder so, aber ich war total fasziniert davon. Ich war einfach es hat halt nicht wehgetan. Wenn es wehgetan hätte, hätte ich es nicht gemacht, aber es hat nicht wehgetan. Und ich fand es super interessant. Und daran musste ich zum Beispiel gerade denken, bei diesem Aspekt, wer fummelt denn an OP-Wunden rum? Ich habe das zum Beispiel gemacht, weil ich es, wie gesagt, spannend fand und es nicht wehgetan hat. Und
ja.
Als es dann, ich habe es so ein bisschen gemacht, habe ich es aufgehört, weil ich so dachte, okay, das ist, glaube ich, nicht so klug. Auch das ist halt was, wo man ganz klar sagen muss, wenn jemand das nicht macht, um im Krankenhaus zu sein und quasi die gepflegte Person zu sein, dann ist das was anderes. Also auch Wunden von selbstverletzendem Verhalten wieder aufzumachen, ist keine artifizielle Störung, wenn der Grund nicht ist, dass man länger im Krankenhaus bleiben will, sondern beispielsweise nur, um diese Selbstverletzung wieder, ja im Grunde den Heilungsprozess zu revidieren, um sich selbst zu verletzen. Also das muss man sehr, sehr hart abgrenzen.
Mhm. Und dann gibt's natürlich neben Menschen, die sich zum Beispiel sowas aufreißen oder sich Dinge unter die Haut spritzen, gibt's natürlich auch noch quasi, dass man Dinge vortäuscht, dass man jetzt nicht sich am Körper jetzt tatsächlich verletzt, sondern Dinge vortäuscht, wie zum Beispiel, es gibt Menschen, die da eine Pseudodemenz zum Beispiel vortäuschen, also so tun, als ob sie Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen haben, die vielleicht behaupten, ständig Schmerzen zu haben, um eben in diese Rolle einer erkrankten Person zu kommen. Damit geht halt auch einher und das nehmen diese Menschen dann in Kauf, dass dann natürlich Untersuchungen auch gemacht werden. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und hat da totale Entzündung am Arm oder die Wunde geht immer wieder auf, dann werden ja Untersuchungen gemacht, weil die Ärzte sich natürlich erstmal fragen, was ist da im Körper nicht okay, warum geht es immer wieder auf?
Ja.
Oder wenn jemand sagt, er hat immer wieder ganz schreckliche Bauchschmerzen und das halt vortäuscht, dann werden die Ärzte ja entsprechende Untersuchungen einleiten, um herauszufinden, warum hat diese Person Schmerzen. Und das nehmen diese Menschen in Kauf und die sind da sehr offen quasi für auch sehr invasive Untersuchungen.
Es gibt natürlich, also man hat schon so ein bisschen gehört von der Range, die wir gerade betrachtet haben, ne, vom Fälschen eines Fiebers, indem man einfach das Fieberthermometer unter wärmeres Wasser hält, bis zu dem Konsum von Medikamenten beispielsweise oder der Einnahme von Medikamenten, die potenziell einen Menschen, der diese Medikamente nicht braucht, umbringen können, ist alles dabei. Also die Range ist sehr, sehr breit. Und solange das Ziel in Anführungszeichen das gleiche ist, das klingt irgendwie so ein bisschen weird, aber solange das Ziel das gleiche ist, fällt das alles unter die artifizielle Störung.
Was ich super spannend finde, wir haben ja gerade gesagt, es gibt die artifizielle Störung, es gibt das Münchhausen-Syndrom und das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Das Münchhausen, die haben wir jetzt ja alle auch schon quasi erklärt, was es alles ist. Was ich ganz spannend finde, bei dem Münchhausen-Syndrom, in dem es auch in dem heutigen Fall gehen wird, auf den ich auch schon sehr gespannt bin, weil Babsi kennt ihn noch nicht. Ich habe den Fall heute recherchiert. In unserem Fall geht es um einen Fall von Münchhausen-Syndrom. Und Münchhausen, ich habe ja schon gesagt, das ist irgendwie ein bisschen schwierig abzugrenzen. Jeder macht es irgendwie so ein bisschen anders. Es ist sehr nah beieinander. Aber die meisten Quellen beschreiben das Münchhausen-Syndrom als Menschen, die auch solche flüchtigen Institutionenwanderer sind. So wird das in der Literatur bezeichnet. Also Menschen, die halt von einem Krankenhaus auch zum anderen dann springen, verschiedene Ärzte ansprechen, ihre Krankengeschichte dann aber geheim halten, vielleicht auch verschiedene Namen benutzen, um halt möglichst viel Behandlung zu erhalten. Also das ist so dieses Münchhausen-Ding. Das ist also nochmal, man kann sich so vorstellen, der Unterschied zwischen Münchhausen und artifizielle Störung ist in der Literatur ganz oft, Münchhausen ist so dieses, ich wechsle ständig auch die Institutionen, also habe da quasi vielleicht so ein paar Lieblinge und da wechsle ich immer und habe ganz viele Krankenhausaufenthalte. Und die artifizielle Störung, die gilt eher so als die in Anführungszeichen angepasstere Form. Was jetzt nicht heißt, dass diese Menschen sich nicht sehr stark selbst verletzen können oder eben da genauso große Belastung und Betroffenheit herrscht, sondern einfach, dass es die sozial angepasstere Form ist. Und was ich richtig spannend finde, ist, dass ich wie immer für Blackbox nach der Prävalenz gesucht habe, also nach der Häufigkeitsrate, wie oft die Erkrankung in der Gesellschaft vorkommt und auch so auf Geschlechter bezogen. Und da ist es so, dass die artifizielle Störung zu, ich meine, es waren 80% bei Frauen auftritt, aber das Münchhausen-Syndrom, da weiß ich gerade nicht mehr die genaue Prozentzahl, aber in einer sehr hohen Prozentzahl viel häufiger bei Männern auftritt als bei Frauen.
Das finde ich interessant.
Ja, oder?
Und ich finde gerade gedanklich erstmal keinen Erklärungsansatz dafür. Lass uns den Gedanken mal mitnehmen. Ich glaube, ich muss da einen Moment drüber nachdenken und da später im späteren Teil der Folge nochmal drüber diskutieren, wo das herkommen könnte.
Worauf wir gleich auf jeden Fall auch noch eingehen werden, sind die psychologischen Hintergründe der artifiziellen Störung. Ihr habt gerade ja schon gehört, dass so das Grundmotiv davon ist, die Rolle eines Erkrankten einzunehmen. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was steckt da dahinter? Warum will man so eine Krankenrolle einnehmen? Was gibt es den Menschen? Was bringt es denen? Und darauf gehen wir natürlich, wir als Psychologinnen, in Blackbox-Manier auf jeden Fall im Laufe der Folge noch ein.
Und falls ihr euch gefragt habt, wie viel von diesem Verhalten einer artifiziellen Störung ist noch normal, also für diejenigen von euch, die vielleicht selber schon mal im Bett geblieben sind und so ein Fieberthermometer gefaked haben, wie viel von dem Verhalten irgendwie noch vertretbar ist, ohne tatsächlich eine Diagnose zu bekommen. Auch darüber werden wir nach dem Fall noch sprechen.
Werbung.
Heute haben wir eine ganz besondere Podcast-Empfehlung für euch dabei. Der Podcast Psychoaktiv von Steffi. Ein Podcast, bei dem ihr noch mehr wissenschaftsbasierte Informationen rund um psychoaktive Substanzen bekommt. Tatsächlich hören wir selbst gerne regelmäßig rein und jedes Mal können wir wirklich etwas Neues davon mitnehmen. Steffi ist nämlich selbst Suchttherapeutin und Sozialarbeiterin und beschäftigt sich seit ihrem 18. Lebensjahr mit den verschiedensten Themen rund um Drogen. Ich habe erst vor kurzem eine Folge gehört, die gerade für die Neurobiologie-Fans unter euch ein absolutes Gem sein könnte. Das ist die Folge, ist MDMA, also Ecstasy, neurotoxisch? Verändert der Konsum davon das Gehirn so nachhaltig, dass es sich nicht mehr erholen kann? Ich fand's super spannend und habe die Folge durchgesuchtet. Falls ihr jetzt Sorge habt, dass das Ganze für euch etwas zu wissenschaftlich oder vielleicht zu hochgestochen sein könnte, keine Sorge. Steffi schafft es nämlich, diese Dinge super verständlich zu erklären. Ihr braucht weder Neuro- noch Drogenvorwissen, um mitzukommen. Den Link zu Psychoaktiv findet ihr in der Folgenbeschreibung in unserem Linktree. Und jetzt gibt es nichts mehr zu tun, als euch ganz viel Spaß beim Reinhören zu wünschen.
Und bevor wir jetzt gleich in den Fall starten, auf den ich schon sehr gespannt bin, von meiner Seite nur noch ein kurzer Hinweis, vergesst die Outtakes ganz am Ende nicht. Wir haben ja an jedem Folgenende immer noch Outtakes, auf die Maxi und ich selber auch sehr gespannt sind. Also an dieser Stelle nur ein kleiner Reminder.
Ich bin auch jetzt schon wieder excited für die Outtakes von dieser Folge. Da waren schon ein paar Gems dabei heute.
Same.
Triggerwarnung, in dem heutigen Fall werden verschiedene ärztliche Untersuchungen beschrieben und auch die ein oder andere Verletzung wird beschrieben. Das heißt, wenn es was ist, was schwierig für euch zu hören ist, dann überspringt den Fall. Ihr findet unten in den Shownotes oder unter der Folge findet ihr Kapitelmarker, wo ihr den einfach überspringen könnt. Wer am 14. April 1979 das British Medical Journal aufschlägt, dem könnte an diesem Tag ein außergewöhnlicher Nachruf zweier Ärzte auf einen ehemaligen Patienten ins Auge springen. Dr. Pallas und Dr. Bungie berichten darin von Mr. McIlroy, einem Patienten, von dem man seit gut einem Jahr nichts mehr gehört hat. Etwas, das bei jedem anderen keinen zweiten Gedanken auslösen würde, bei William McIlroy jedoch höchst auffällig scheint. Denn mit seinem vermuteten Tod, so schreiben die beiden ehemals behandelnden Ärzte, ende eine Ära. Es scheine unwahrscheinlich, jemals wieder auf einen solchen Menschen wie Mr. McIlroy zu treffen. Geboren wird dieser in Erinnerung gebliebene Patient im Jahr 1906. Vermutlich in der Grafschaft Donegal in Irland. Zunächst führt er ein unauffälliges Leben. Bis 1944, als er im Alter von 38 Jahren eine außergewöhnliche medizinische Odyssee beginnt, die sich bis zu seinem Tod 1983 erstrecken wird, eine Zeitspanne von fast 40 Jahren, von denen er unzählige Tage im Krankenhaus verbringen wird. 1944 wird er mehrfach ins City Hospital in Belfast eingeliefert, wegen einer Knieverletzung am linken Knie, die einfach nicht heilen will. Die Ärzte versuchen alles, doch die Wunde bleibt hartnäckig offen. Immer wieder erscheint der Patient zu erneuten Vorstellungen, immer wieder erscheint es beinahe, als würde jemand diese Wunde immer und immer wieder aufreißen, am Heilen hindern. Und tatsächlich, je mehr Zeit ins Land geht, desto sicherer sind sich die Ärzte, es hier mit einem Simulanten zu tun zu haben. Als dieser überführt wird, erhält McIlroy eine Haftstrafe, die ihn 1947 in das Purdesburn Mental Hospital führt. Eine psychiatrische Klinik, in der er 5 Jahre seines Lebens verbringt, bevor er 1952 wieder in Freiheit ist. Seinen Lebensmittelpunkt findet er dann in London. 1954 wird er im Charing Cross Hospital mit einem kollabierten Lungenflügel aufgenommen. Nach der Ursache gefragt, berichtet McIlroy, sich die Lunge während der Einrenkung einer ausgerenkten Schulter unter örtlicher Betäubung in einem anderen Londoner Krankenhaus verletzt zu haben. Kurz darauf folgen weitere Symptome wie heftige Kopfschmerzen, extreme Lichtempfindlichkeit, ein steifer Nacken und eine linksseitige Lähmung. Die Ärzte vermuten eine Subarachnoidalblutung, eine lebensgefährliche Blutung im Gehirn, die typischerweise genau diese Symptome verursacht. Doch die Untersuchungsmethoden, die bei einer solchen Blutung normalerweise Gewissheit bringen, liefern nicht die erwarteten Ergebnisse. Zahlreiche Lumbalpunktionen, eine Untersuchung, bei der mit einer Nadel Nervenwasser aus dem Rückenmarkskanal entnommen wird, ergeben stets eine transparente, klare Flüssigkeit. Bei einer Hirnblutung müsste das Nervenwasser jedoch blutig sein. Auch Angiogramme werden durchgeführt, aufwendige Röntgenuntersuchungen der Hirnarterien, bei denen Kontrastmittel direkt in die Halsschlagader gespritzt wird. Auch hier fallen alle Untersuchungen normal aus. Als sie seinen Schädel abtasten, entdecken die Ärzte zudem Bohrlöcher im Schädel des Patienten McIlroy. Ob diese selbst zugefügt sind oder das Überbleibsel früherer Operationen am Hirn, kann nicht abschließend geklärt werden. Es ist schwierig für behandelnde Ärzte herauszufinden, ob McIlroy simuliert oder tatsächlich mit Symptomen in den Notaufnahmen Englands auftaucht. Er wechselt die Krankenhäuser wie andere Menschen die Unterwäsche, taucht mal hier und mal da auf, berichtet immer von neuen Symptomen, immer unter anderem Namen. Wenn er nach Verwandten oder Notfallkontakten gefragt wird, berichtet er, seine gesamte Familie sei gewaltsam durch republikanische Bomber und Bewaffnete ums Leben gekommen. Wenn er ein Krankenhaus betritt, berichtet er selten von den Einrichtungen, die er in den Wochen und Monaten zuvor besucht hat. Eine durchgehende Krankenanamnese lässt sich dadurch gar nicht erst erstellen und scheint auch nicht im Sinne von William McIlroy. Häufig verlangt er hohe Dosen von Schmerzmitteln und wird in den folgenden 7 Jahren mehrfach zur psychiatrischen Behandlung überwiesen. Außerdem entwickelt er neurologische Symptome, die auf eine Syringomyelie hindeuten. Eine seltene Erkrankung, bei der sich Hohlräume im Rückenmark bilden. Einige Ärzte denken an eine chronische Nervenschädigung mit funktionellem Gefühlsverlust über den Rumpf. Also einem Taubheitsgefühl, das keine organische Ursache hat. 1961, nach mehreren Episoden von Schluckbeschwerden, Stimmstörungen und akutem Atemversagen, aufgrund dessen einmal ein Notfallluftröhrenschnitt durchgeführt wird, erhält er eine permanente Tracheostomie. Von nun an trägt er ein silbernes Sprechrohr in seine Luftröhre, durch das er atmet und nur mit Mühe sprechen kann. 1965 hat er auf einmal schwere Bauchschmerzen. Dieses neue Symptom führt zu vielen weiteren Krankenhausaufenthalten. Dutzende von Bariumuntersuchungen, bei denen der Patient eine kreidige Flüssigkeit schluckt oder als Einlauf erhält, die auf Röntgenbildern sichtbar wird, können keine Ursache für seine Schmerzen aufdecken. Die Ärzte führen Bariumschlucke durch, um die Speiseröhre zu untersuchen. Bariummahlzeiten für den Magen und Dünndarm und Barium-Einläufe für den Dickdarm. Mindestens 4 Laparotomien, große Bauchoperationen, bei denen die Bauchhöhle eröffnet wird, bleiben ebenfalls ohne Befund. Eine Untersuchung im selben Jahr im City Hospital Belfast offenbart eine bizarre Entdeckung. Nach einer Aufnahme wegen Schwierigkeiten mit einer vermeintlichen Magensonde zeigt eine Bauchoperation eine Verbindung zwischen 2 Dünndarmschlingen. Durch eine Sonde, die direkt in den Dünndarm führt. Wie und wann diese angelegt wurde, kann niemand mit Sicherheit sagen. Irgendwann beginnt er dann über Brustschmerzen zu klagen. Diese werden zeitweise als Angina pectoris diagnostiziert, Herzschmerzen, die auf eine Durchblutungsstörung des Herzmuskels hindeuten, und verschlimmern sich zunehmend. Wiederkehrende Brustschmerzen mit und ohne wiederkehrende Halbseitenlähmung und akute Bauchschmerzen führen zu vielen weiteren Notaufnahmen. Die Ärzte in den verschiedenen Krankenhäusern wissen nach wie vor so gut wie nichts voneinander. Und so beginnt McIlroys Spiel jedes Mal von neuem. 1975, nach einer Einweisung wegen Brustschmerzen, entwickelt er einen akuten Harnverhalt. Er kann plötzlich kein Wasser mehr lassen. Eine transurethrale Prostatektomie wird durchgeführt. Ein Eingriff, bei dem Prostatagewebe durch die Harnröhre entfernt wird. 1976 wird er erneut im City Hospital Belfast aufgenommen, seinem alten Favoriten, zu dem er immer wieder zurückkehrt, weil er gestürzt ist und sich den rechten Oberschenkelknochen gebrochen hat. Dies ist eine der wenigen echten, nachgewiesenen Verletzungen in seiner langen medizinischen Karriere. Die Fixierung mit Metallnägeln schlägt fehl und später unterzieht er sich einer totalen Hüftgelenkersatzoperation im St. Mary's Hospital in London. Doch nun nähert sich die Geschichte ihrem Ende. Nach einigen weiteren Aufnahmen in verschiedenen Krankenhäusern erscheint er kurz wieder im Belfast City Hospital und verschwindet dann. Für die nächsten Jahre. Dr. Pallas und Dr. Bumji, die beiden behandelnden Ärzte, die sich im Laufe seiner Abwesenheit mit seinem Fall über verschiedene Krankenhäuser hinweg beschäftigen, entdecken im Laufe ihrer Recherchen ein erstaunliches Ausmaß. Seit 1944 war William McIlroy in mindestens 68 Krankenhäusern Patient. Die beiden dokumentieren 207 Einlieferungen unter ständig wechselndem Namen. Wobei er am häufigsten seinen eigenen Namen McIlroy verwendet, in verschiedenen Schreibweisen wie McElroy oder McKilroy. Immer wieder berichtet er vom gewaltsamen Tod seiner Familie, weswegen diese von den Ärzten nicht kontaktiert werden könne. Seine Schwester, so finden die beiden Ärzte später heraus, starb laut seinen Aussagen in den verschiedenen Krankenhausaufenthalten mindestens 3 verschiedene Tode bei 7 verschiedenen Gelegenheiten. Mal bei einem Bombenanschlag, mal erschossen, mal auf andere tragische Weise. Sie erkennen ein Muster, das McIlroy half, sich immer wieder vor einer Entlarvung zu schützen. Seine Symptome beschrieb er zunächst getrennt. Später, wenn ein Beschwerdebild sich dem Punkt der Entlarvung näherte, wechselte er geschickt zu einem anderen. Von neurologischen Beschwerden zu Bauchschmerzen, von Herzproblemen zurück zu Lähmungserscheinungen. Die Stimmlosigkeit, die als Folge seiner Tracheostomie immer wieder auftrat, konnte er mehr als einmal zu seinem Vorteil nutzen. Wurde er bei einem von den Ärzten für unplausibel gehaltenen Krankheitsbild zu sehr in die Enge getrieben, verlässt er vor einer endgültigen Aufdeckung das Krankenhaus auf eigene Faust und meldet sich beim nächsten. So in 133 Fällen von Pallas und Bumgee dokumentiert. Seine halbseitigen Lähmungen oder seine Querschnittslähmungen verschwinden dann auf wundersame Weise, während er mit Eile, manchmal noch im Krankenhausnachthemd, das Krankenhaus verlässt. Einmal wird er sogar in den Pyjamas des King's College Hospital in einem anderen Krankenhaus aufgenommen. Die beiden Ärzte glauben, 1979 habe seine außergewöhnliche medizinische Odyssee ihr Ende gefunden. Seit einiger Zeit hat niemand mehr etwas von McIlroy gehört. Doch sie irren sich. Er taucht noch ein paar Mal auf in verschiedenen Krankenhäusern, bevor er tatsächlich endgültig untertaucht. 1983 verstirbt William McIlroy im Alter von 77 Jahren in einem Pflegeheim. Bis heute ist William McIlroy einer der bestdokumentierten Münchhausen-Fälle. Über Jahrzehnte hinweg kehrte er immer wieder dorthin zurück, wo man ihn untersuchte, versorgte und ernst nahm. Ein Ort, an den er, verhüllt in seiner Rolle des Kranken, immer wieder zurückkehren wollte.
Ich finde die Vorstellung so krass, wie jemand über einen so langen Zeitraum so viele verschiedene Symptome in so vielen verschiedenen Krankenhäusern immer wieder nennen kann und dann auch so krasse Behandlungen mitmacht.
Mhm.
Über so einen irre langen Zeitraum.
Ja.
Also nicht, dass ich nicht wusste, dass es das gibt, nicht, dass mich, aber allein die Tatsache, wie gut es dokumentiert ist und wie viel daran einfach so, ja, also dass selbst die Ärzte irgendwann einen Nachruf auf ihn schreiben, weil er so bekannt ist, das ist schon irgendwie faszinierend.
Ja, ich muss auch sagen, ich kannte den Fall vorher nicht.
Ich auch nicht.
Ich habe halt generell gesucht nach, was ist denn da dokumentiert, weil ich dachte mir schon, naja, es gibt bestimmt Case Studies oder ne, irgendwelche, in irgendwelchen medizinischen Journals, wo mal solche Patienten beschrieben werden. Einfach ja. Wie auch aus dem Grund, dass ja sicherlich, also dass ja Ärzte sich auch da austauschen und auch ne, wissen müssen, wie erkenne ich so jemanden, wie zeigt sich sowas, auch weil es ja auch die Aufgabe dann der behandelnden Ärzte ist, zu erkennen, woran es liegt, wo vielleicht auch sowas dann ist und dann eben weiter zu verweisen an psychiatrische Kontexte zum Beispiel, wie ja bei ihm auch passiert ist. Und da habe ich diesen bestdokumentiertesten Fall gefunden, wo einfach wirklich diese beiden Ärzte so viel recherchiert haben und mit ganz vielen Krankenhäusern, wo er war, in Kontakt getreten sind, sich da ausgetauscht haben und das in einen Artikel quasi wie ein Nachruf auf diesen Patienten zusammengefasst haben. Und das fand ich so spannend und so in dem Sinne, danke an diese beiden Ärzte, dass sie uns diese Folge damit ja ermöglicht haben, weil das so gut dokumentiert ist und es war so auffällig oder er war da so vertreten, auch in verschiedenen anderen Krankenhäusern ja in London, dass scherzhaft wohl in vielen Krankenhäusern nicht Münchhausen gesagt wurde, sondern McIlroy-Syndrom.
Ilroy ist auch ein wirklich gutes Wort dafür.
McIlroy, oh mein Gott, ja stimmt, eigentlich ist er ja schon im Namen, ne?
Mhm, ist eigentlich ganz witzig. Ja, ich habe mich irgendwie die ganze Zeit währenddessen gefragt, was für ein Mensch das gewesen ist. Weil bis heute wissen wir ja, also wir wissen, dass er schon gestorben ist. Das heißt, gibt es da draußen noch irgendjemanden, der ihn kennt? Gibt es da draußen jemanden, der weiß, wer das war oder dessen Großvater das gewesen ist oder so? Ja. Und ich frage mich halt immer, was für ein Leben hat diese Person geführt? Also was ist passiert zwischen den Krankenhausaufenthalten?
Ja, das ist natürlich der Nachteil bei solchen medizinischen Journals, die sich natürlich rein auf die medizinischen Fakten basieren, mit Zahlen und mit den Symptomen und dem, was er halt berichtet hat im Krankenhaus. Aber wir wissen dadurch natürlich nichts von seiner Person. Und es gibt halt auch sonst keine Infos zu seiner Person, weil er halt, es ist eine Case Study, eine medizinische. Ja. Und von daher geht es eben auch nur um die medizinischen Aspekte. Und ansonsten findet man auch kaum was zu William McIlroy.
Also es ist auf jeden Fall ein Fall, der dem Sinn von Blackbox alle Ehre macht,
ja,
mit Psychologie der Extreme, weil das ist ja wirklich über 200, hast du gesagt, 207 Behandlungen,
ich glaub 207.
Oder so.
Mhm.
Also so krass, und vor allen Dingen auch das Ausmaß, dass du irgendwann so einen Silberrohr oder
die
so,
Luftröhre.
Diese Luftröhre,
die Tracheostomie,
genau, dass das ersetzt wird durch so einen Metall, durch so eine Metallröhre quasi, also auch wirklich nicht nur maximal invasiv, sondern auch mit ja weitreichenden Folgen, was so Stimme und Sprechen und so angeht. Also wirklich, wirklich, wirklich krass. Und gleichzeitig finde ich es irgendwie auch, also was mich überrascht hat, war zum Beispiel, dass es eine Verbindung zwischen zwei Teilen des Dünndarms gibt, wo ich mir so dachte, wie crazy. Also der muss sich ja in irgendwelchen anderen Kliniken irgendwelchen hochkomplizierten Operationen unterzogen haben, die irgendwelche vermeintlichen Symptome lösen sollen, die eigentlich gar nicht da waren.
Genau, und das hat er halt dann aber auch nicht angegeben. Deswegen war es ja mit der Krankheitsanamnese dann so schwierig. Und dann dachten die, sie machen jetzt das, aber dann wurde da schon was anderes gemacht, was er aber nicht kommuniziert
hat.
Genau.
Ja.
Also es ist auch total crazy, auch diese Bohrlöcher, die
das
sie beim Abtasten gefunden
so
haben.
Krass. Bohrlöcher im Kopf finde ich so krass.
Ja, fragt man sich ja wirklich, hat das ein Krankenhaus gemacht? Gab es da irgendwie eine Behandlung?
War er das selbst?
Ja, war er das
und
selbst?
Hat sich dann eingewiesen oder so? Das
ja,
so, also
ja.
Also das ist echt verrückt.
Und ich meine, es gibt ja auch, da haben wir ja so ein Beispiel von, er erzeugt das selbst. Er lässt es quasi erzeugen, indem er sich solchen Untersuchungen und Behandlungen unterzieht. Und aber ja auch, er verschlimmert quasi bestehende Symptome. Wie zum Beispiel, er hatte ja dann den Oberschenkelbruch, der ja, ne, nicht, kann es ja schlecht simulieren, so ein Oberschenkelbruch. Also er hat sich den Oberschenkel gebrochen und hat da dann aber die Symptome quasi verlängert, verschlechtert, dafür gesorgt, dass es nicht richtig heilen kann. Der Harnverhalt war wahrscheinlich was er vielleicht, also so vermuten die Ärzte, was er gar nicht beabsichtigt hatte, aber halt dann auch gut für sich genutzt hat. Ich meine, natürlich, jeder von uns wird im Laufe seines Lebens mit irgendwas krank, was behandlungsnötig ist.
Ja.
Und das waren halt Dinge, die dann einfach da zusammengespielt haben. Und natürlich mussten dann die Ärzte immer gucken, auch wenn er bekannt war in dem Krankenhaus, in den verschiedenen Krankenhäusern als jemand, der simuliert oder der diese Dinge selbst erzeugt, ist ja trotzdem immer die Aufgabe der Ärzte zu gucken, okay, aber es kann halt auch sein, dass es auch wirklich was ist, ne?
Ja, und vor allen Dingen, wenn er es selbst erzeugt hat, dann ist es in dem Fall ja dann trotzdem etwas, das vielleicht behandlungsbedürftig ist. Und das abzutun ist ja super gefährlich.
Genau,
also, weil wenn er dann das eine Mal wirklich was hat, dann hast du ein Problem als
Genau,
Arzt.
Genau. Du musst es kontrollieren.
Ja.
Und eben, ja klar, wenn du selbst erzeugte Symptome oder nicht absichtlich erzeugte Symptome sind, ja, können ja gleichermaßen gefährlich für die Gesundheit und für dein Leben sein.
Auf jeden Fall. Jetzt stellt sich natürlich die Frage bei diesen ganzen invasiven Behandlungen und auch bei der Menge an invasiven Behandlungen, ganz grundsätzlich, welches psychologische Bedürfnis steht dahinter? Was genau versuchen die entsprechenden Personen denn damit zu erreichen, dass sie bereit sind, vielleicht nicht nur in Anführungszeichen das Fieberthermometer unter warmes Wasser zu halten, sondern sich Operationen zu unterziehen, die sie vielleicht die Stimme kostet?
Oder wofür mal die ganze Bauchdecke geöffnet wird?
Und dazu gibt es in der Psychologie unterschiedliche Perspektiven, was quasi dieses Bedürfnis auslöst. Also ganz grundsätzlich hat ja jeder von uns das Bedürfnis danach, gesehen zu werden, gehört zu werden, gewertschätzt zu werden und ja, umsorgt zu sein, das Gefühl zu haben, dass jemand sich kümmert. Ich glaube, jeder von uns kennt das, der vielleicht mal alleine gewohnt hat. Dieses Gefühl, wenn man krank ist und man alleine ist, das, also ich habe das schon, die Erfahrung schon ein paar Mal gemacht und es ist natürlich super unangenehm und wir alle wollen das Gefühl haben, dass jemand Fürsorge empfindet und für uns da ist. Und tatsächlich ist eine Perspektive oder eine Vermutung, was dazu führen kann, dass Menschen eben dieses Verhalten an den Tag legen und Symptome herbeiführen oder simulieren, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen, sind dysfunktionale, also schlimme, schlechte, negative Beziehungs- und Körpererfahrungen, die den Selbstwert oder das Verhältnis zum eigenen Körper oder auch die Beziehungsfähigkeit, das Vertrauen in die Welt oder auch in andere Menschen geschädigt haben. Und unser Gesundheitssystem ermöglicht ihnen dann natürlich, ganz viele von den Bedürfnissen zu erfüllen, die sie sich wünschen. Nämlich beispielsweise die Zuwendung oder auch die Entlastung von Pflichten. Manchmal vielleicht auch der Abstand vom häuslichen Umfeld, also dass man irgendwo anders sein kann als da, wo man gerade ist, wo sich Leute um einen kümmern und Leute irgendwie nett zu einem sind und man Aufmerksamkeit bekommt. Es kann aber auch sein, dass es Menschen gibt, die das machen aus einem Rachegefühl oder aus einem Wutgefühl auf den eigenen Körper und die das im Grunde machen, um den Körper zu verletzen und gleichzeitig aber umgeben zu sein von Menschen, die sich dann darum kümmern und quasi stellvertretend sich im Grunde um, also sich um den Körper kümmern, den man selber so abwertet. Mhm. Ich weiß nicht, ist das nachvollziehbar erklärt, dass ich selber nicht in der Lage bin, mich gut um meinen Körper zu kümmern, aber ein anderer Teil von mir möchte, dass dieser Körper trotzdem Liebe bekommt und Fürsorge erfährt. Also mache ich ihn kaputt, damit ich jemanden anders dazu bringe, ihn wieder heile zu machen, damit er trotzdem Fürsorge bekommt. Aber ich kann es nicht tun, weil ich hasse diesen Körper. Aus welchen Gründen auch immer.
Ja, so, ja. Ich muss gerade an dieses Wort, das kenne ich aus der Verhaltenstherapie, dieses korrigierende Lernerfahrung oder Beziehungserfahrung zum Beispiel. Mhm. Und es, also nur so in dem Sinne, ich behandle meinen Körper schlecht, aber suche mir korrigierende, positive Beziehungserfahrungen, in dem den Körper, den ich so schlecht behandle, ich den in den Kontext bringe, wo er gut behandelt wird.
Vielleicht auch, um selber zu lernen, wie man das macht und um mehr das Gefühl zu haben, dass es okay ist.
Ja, oder auch, ja, ich glaube, ich habe den Gedanken nicht zu Ende gedacht. Ich glaube auch, dass dieses Thema, dieses Begriff mit der Lernerfahrung da gar nicht so richtig reinpasst. Nicht Lernerfahrung, korrigierende Beziehungserfahrung da gar nicht so richtig mit reinpasst. Obwohl vielleicht doch, weil ich meine, die Beziehung zu unserem Körper ist ja auch eine Art Beziehung. Ne?
Auf jeden Fall.
Wir sind eine Person, die, also wir sind eine der Personen, die mit unserem Körper so und so umgeht, die den meisten Einfluss auf unseren Körper haben. Und ja, vielleicht könnte es doch zutreffen. Ich weiß nicht. Der Gedanke ist nicht zu Ende gedacht. Vielleicht führe ich ihn irgendwann zu Ende. Aber auf jeden Fall war es ein Gedanke, der mir gerade kam.
Ich finde das aber einen ganz interessanten Gedanken, weil man ja vielleicht auch dabei selber lernen kann, wie man gut damit umgeht. Also auch auf einer emotionalen Ebene, wenn man jemand anderem dabei zusieht.
Mhm.
Zum Beispiel, wenn man als Kind, also das ist ja auch eine Erfahrung, als Kind lernst du ja auch, wie du mit dir selber umgehst und du lernst es nicht von dir selbst, sondern du lernst es davon, wie deine Eltern mit dir umgehen.
Ja.
Und diese Erfahrung kann man vielleicht dadurch quasi künstlich wiederholen, indem man den eigenen Körper, dem eigenen Körper Schaden zufügt und dann jemanden anders, dessen Aufgabe es ist, diesen Körper zu pflegen, dazu bringt, diesen Körper zu pflegen, um eine stellvertretende Lernerfahrung zu machen, aber halt nicht bewusst.
Hm.
Also ich tue mir nicht weh und denke mir dann, ich gehe jetzt ins Krankenhaus, damit jemand anders meinen Körper pflegt, weil ich es nicht selbst tun kann, sondern dass es so ein unbewusster Prozess ist.
Ich muss gerade auch dran denken, wäre ich jetzt Analytikerin, dann könnte ich auch vielleicht den Gedanken haben, den ich in dieser Rolle jetzt habe, dass das eigene Verletzen und dann eben sich in die Krankenrolle begeben, jetzt mit dem Vergleich, was du gerade gesagt hast, mit als Kind, wenn man eben dann verletzt ist und Zuwendung von den Eltern erhält, dass es vielleicht auch wie so ein Rückschritt in so frühere Lebensphasen ist.
Oh wow.
Mhm,
oh, jetzt werden wir richtig psychoanalytisch.
Jetzt werden wir richtig psychoanalytisch. Eine Art Regression
in
die Kindheit. Und dann eben in dieses umsorgende Umfeld und da diese elterliche Fürsorge zu reproduzieren.
Wie im Uterus.
Wie im Uterus. Ein bisschen.
Oh Gott.
Aber aus systemischer Sicht, und jetzt bin ich bei wirklich meiner Psychotherapie-Schule, ich bin ja Systemikerin, oder fast Systemikerin, noch eine Woche, dann ist Prüfung. Und aus systemischer Sicht denke ich mir gerade, dass es bestimmt auch Menschen gibt, wo die Funktion dieser Erkrankung ist, das familiäre System damit irgendwie zu stabilisieren. Also weil wenn ich jemand bin, der mich selbst in eine Situation bringt, der ich umsorgt werden muss, dann kann es ja auch sein, dass es was Stabilisierendes hat für die Menschen in meinem Umfeld. Zum Beispiel, ich denke jetzt gerade, so der Klassiker ist, Kind hat Symptome, weil es ein Paarkonflikt auf Elternebene gibt. Das ist zum Beispiel was ja, wenn das Kind krank ist, es zum Beispiel Elternebenen stabilisieren könnte. Jetzt, wir sind jetzt voll abgedriftet, wir sind jetzt voll im Hypothetisieren und Spekulieren.
Ich glaube, die Frage da wäre auch, ob das dann noch zu einer artifiziellen Störung zählt. Weil dann geht es vielleicht gar nicht mehr unbedingt darum, in dem therapeutischen oder medizinischen Kontext therapiert zu sein, sondern dann geht es ja eigentlich eher darum, dass die Eltern quasi sich in dem Moment irgendwie besser verstehen.
Und jetzt machst du was auf, wo sich die Systemiker ja ein bisschen mit den Krankenkassen nicht so gut verstehen, weil die systemische Therapie geht davon aus, dass Diagnosen eher so Schubladen sind. Und wir arbeiten eher nach Hypothesen, aber wir brauchen ja die Diagnosen, damit es eben eine Schublade gibt, wo es reinpasst und damit es abgerechnet werden kann. Aber arbeiten tust du nach deinen Hypothesen. Das heißt, die Funktion, die du dem Symptom unterstellst, hat nichts am Ende mit der Diagnose zu tun. Also schon ein bisschen natürlich, es hängt zusammen. Und wenn das Krankheitsbild in die Diagnose passt, dann passt es auch. Aber du behandelst nicht nach Diagnose, sondern du behandelst nach Hypothese, was da zugrunde liegt. Und ja, jetzt sind wir bei den grundlegenden Dingen der systemischen Therapie. Wir sind ein bisschen abgedriftet, I'm sorry.
Ich war auch gerade so, wo genau wollen wir gerade
hin? Ja, man merkt, ich bin in der Prüfungsvorbereitung. Ich bin gerade sehr drin in diesen ganzen Strukturen und für mich herausarbeiten, wie ich gut drauf antworte, wenn ich nämlich vom Prüfer solche Fragen gestellt kriege. Aber wieder zurück zur artifiziellen Störung. Es kann verschiedene Funktionen quasi erfüllen, aber für die Diagnosestellung geht es darum, wenn das Ziel davon ist, das Einnehmen der Krankenrolle aus welchem tiefer liegenden Bedürfnis auch immer, dann ist es eine artifizielle Störung. Punkt.
Tatsächlich kann dazu aus psychologischer Perspektive auch der Aspekt von so suchtartigen, ekstatisch aufregenden Momenten gezählt werden. Denn in dem Moment, wo ich selbst eine bestimmte Symptomatik oder auch eine Erkrankung simuliere, kann das natürlich dazu führen, dass ich quasi mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren werde, dass ich schlagartig ganz, ganz viele Leute um mich kümmern. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass jemand beispielsweise alleine zu Hause ist und der Person geht's nicht gut, psychisch nicht gut. Und sie fühlt sich alleine und im Stich gelassen und weiß nicht, wie sie damit umgeht, dann ist natürlich der Wechsel in so eine Krankheitsrolle, also wenn ich dann beispielsweise Symptome von einem Herzinfarkt simuliere und den Krankenwagen anrufe und sage, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt und dann stehen plötzlich drei Leute in meiner Wohnung und die nehmen mich mit und dann komme ich ins Krankenhaus und die Leute kümmern sich um mich und ich glaube, dazu kommt auch, dass natürlich körperliche Symptomatiken und körperliche Schmerzen immer noch in unserer Gesellschaft anders wahrgenommen werden als psychische Schmerzen und natürlich auch sichtbarer sind am Ende des Tages. Das muss man ja, so fair muss man ja sein, zu sagen, dass man psychischen Schmerz auch einfach nicht sehen kann, wenn er nicht ausgelebt wird, in welcher Form auch immer. Und dass diese Momente von extrem viel Fürsorge und jetzt sind alle da und alle kümmern sich um mich und es gibt ganz viele Eingriffe und Überprüfungen und Tests und so, das löst ja auch ein gewisses Adrenalin aus. Und auch das kann natürlich dazu führen, dass man sich da, ja, dass man sich für einen Moment lang besser fühlt oder mehr gesehen fühlt. Und natürlich ist es aber so, dass diese ganzen Mechanismen, über die wir gerade reden, auch dazu führen können, dass, oder in den häufigsten Fällen dazu führen, dass Betroffene sich extrem dafür schämen, weil sie ja wissen, dass sie keine Symptome haben, weil sie ja wissen, dass sie beispielsweise keinen Schmerz im linken Arm spüren, auch wenn sie es behaupten. Und sie wissen, dass sie vollkommen unnötig in diesem Krankenhaus sind oder vollkommen unnötig beim Arzt sind, dass sie das Ergebnis auf dem Fieberthermometer gefälscht haben. Und weil sie auch wissen, dass immer eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, gerade in der modernen Medizin, die sich ja auch immer weiterentwickelt, dass sie auffliegen.
Ja.
Dass mit Blutbildern und allen möglichen weiteren Checks quasi deutlich wird, dass das, was sie sagen, einfach nicht wahr ist. Und das geht in der heutigen Medizin relativ schnell, würde ich sogar behaupten, dass das quasi entlarvt wird, in Anführungszeichen. Oder, und das ist ein, ich würde sagen, auch zweiseitiger Effekt davon, dass psychische Erkrankungen immer populärer werden, dass Ärzte auch viel schneller auf die Idee kommen, dass das was Psychosomatisches sein kann. Also im Grunde ein körperliches Symptom, das kein körperliches Symptom ist, sondern eigentlich Ausdruck von einem psychischen Zustand. Also ich muss zum Beispiel daran denken, dass ich einmal im Krankenhaus war und ich die ganze Zeit Symptome von einer Blasenentzündung hatte. Und ich hatte aber keinen Entzündungswert, der war nicht erhöht. Und ich hatte aber die ganze Zeit Schmerzen und habe nach Schmerzmitteln gefragt. Und dann haben die auch einen Test gemacht und haben gesagt, ja, die Ergebnisse sind unauffällig und sie brauchen keine, also ich war wegen was anderem in einem Krankenhaus, aber die meinten, ja, sie brauchen keine Schmerzmittel. Und habe ich gesagt, Freunde, ich es tut aber weh. Und da war die erste Antwort auch, ja, ich glaube, es ist psychosomatisch. Und ich dachte mir so, Leute, ich, nee. Und ich hatte zwei Tage später hatte ich dann eine Blasenentzündung. Man hat sie einfach nur noch nicht gesehen. Also die Entzündungswerte waren nicht so schnell wie mein Schmerzempfinden. Aber das war zum Beispiel die erste Reaktion. Also es ist, glaube ich, auch einfach mit einem sehr hohen Druck mittlerweile verbunden, weil die Medizin immer besser wird und Ärzte auch genauer hinschauen mittlerweile.
Ja, obwohl ja bei der artifiziellen Störung das, glaube ich, nochmal irgendwie, also kann ich mir vorstellen, aus Sicht von einem Arzt auch nochmal ein bisschen schwieriger ist als dieses Psychosomatische. Obwohl Psychosomatische werden ja von Patienten auch oft so wahrgenommen, wenn Ärzte sagen, es könnte psychosomatisch sein, dann kommt ja oft dann so eine Empörung, so ein Gefühl von, der denkt, ich bilde es mir ein.
Ja.
Was ja de facto, also ne, psychosomatische Sachen bildet man sich nicht ein, man spürt diese Dinge. Es ist nur so, dass es keine körperliche Ursache dafür gibt, sondern eher eine psychische. Aber da kommt ja dann oft diese Empörung mit raus und dieses sich nicht ernst genommen fühlen. Und bei einer artifiziellen Störung müsste ja ein Arzt dann, wenn er sich sicher ist, dem Patienten unterstellen, du fakest das. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch auf Seiten der Ärzte nochmal eine Hemmschwelle ist, die nochmal, die es halt zu überschreiten gilt und die sie überschreiten müssen, wenn sie die Vermutung haben. Aber die trotzdem, denke ich mal, schon dazu führt, dass man sich wenn da vielleicht noch ein bisschen gehemmter ist, als jetzt vielleicht bei anderen Äußerungen von Diagnosen.
Ja, aber da würde ich eine Diskussion aufmachen tatsächlich, weil ich glaube, dass wenn du eine artifizielle Störung hast, dass die Aufmerksamkeit von einem Psychologen oder einem Psychiater nicht zwangsläufig das ist, was du willst.
Nee, genau.
Und dass selbst wenn der Arzt dir dann sagt, also die Hemmschwelle zu sagen, ich glaube, du fakest das, ist natürlich was ganz anderes, als zu sagen, ich glaube, das ist psychosomatisch.
Ja.
Aber ich glaube, dass auch bei einer artifiziellen Störung die Aussage, ich glaube, das ist psychosomatisch, schon reicht, um das Bedürfnis nicht mehr zu erfüllen. Also dieses Bedürfnis nach Patient sein und nach Aufmerksamkeit bekommen. Weil in dem Moment, wo jemand sagt, das ist psychosomatisch, ist quasi die Medizin mit ihren Medikamenten und ihren Behandlungen am Ende. Und dann wäre die Konsequenz, zu einem Psychologen oder einem Psychiater zu gehen.
Ach, ich weiß, worauf du... du meinst, dass wenn das Ärzte einem Patienten mit einer artifiziellen Störung sagen könnten, das psychosomatisch und ihm damit quasi den Wind aus den Segeln nehmen.
Genau, und dass das passieren könnte, dass sie quasi in der Form entlarvt werden, in Anführungszeichen.
Ach so, okay.
Dass die Symptome keinen medizinischen Wert, also keinen medizinischen Beleg haben.
Ja.
So wie bei mir, und deswegen habe ich das als Beispiel genommen, dass sie direkt gesagt haben, ja, vielleicht ist es psychosomatisch. Und ich war so, Freunde, also nee.
Ja.
Und dass ich dachte, wenn dir das passiert mit einer artifiziellen Störung, dann bist du ja quasi aufgeflogen. Und dann hast du diese Rolle nicht mehr vom klassischen Patienten, weil dann ist der nächste Schritt Psychologe oder Psychiater. Und das ist in den meisten Fällen ja das, was Menschen mit einer artifiziellen Störung gerade nicht wollen.
Ja, voll. Was ich noch voll spannend finde bei den artifiziellen Störungen, gerade wenn wir jetzt eben darüber reden, dass es ja der Wunsch ist, im medizinischen Rahmen da quasi behandelt zu werden. Wir haben ja vorhin über die Prävalenz gesprochen, also über die Häufigkeit, wie oft diese Erkrankung auftritt, wo wir übrigens auch noch über die Verteilung bei den Geschlechtern mal überlegen wollten, woran das liegen könnte. Was ich dann noch außerdem super spannend fand, war, dass es da eine deutliche Überrepräsentation gibt von medizinischen Assistenzberufen. Das heißt, ganz oft sind da Menschen,
Frauen betroffen, die selbst medizinisches Verständnis haben und in diesen Berufen arbeiten.
Das ist so faszinierend.
Oder?
Ich überlege gerade, wo das herkommt. Also Hypochondrie hätte ich jetzt bei denen eher gesehen. Also quasi zu glauben, dass man krank ist, auch wenn man nicht krank ist.
Mhm.
Aber dass man... Ich weiß nicht, meinst du, das könnte was damit zu tun haben, dass sie sich einfach... Boah, ich verstehe, also nee. Ich hatte gerade folgenden Gedanken.
Ja.
Vielleicht hat es was damit zu tun, dass sie häufig eben die Personen sind, die pflegen und sich kümmern. Und quasi auf der anderen Seite die sehen, die gepflegt werden und um die man sich kümmert. Und dass sie gerne auf der anderen Seite wären, weil sie sehen, wie schön es sein kann, wenn jemand so fürsorglich ist. Und gerade wenn wir uns die Situation angucken, dass wir so einen krassen Pflegemangel haben und auch Fachpersonalmangel haben, was so medizinische Assistenzkräfte und Fachkräfte angeht, dann dachte ich gerade ja vielleicht deswegen, weil die häufig so überlastet sind und überarbeitet sind, dass sie gerne auf der anderen Seite sein wollen und sich vielleicht auch so gut mit den medizinischen Gegebenheiten auskennen, dass sie wissen, was sie sagen müssten, damit sie XY bekommen. Ja. Also dass es dann eher so seichtere Fälle in Anführungszeichen wären. Und dann habe ich mich aber gefragt, ob das überhaupt realistisch ist. Und deswegen wollte ich wieder zurückrudern. Weil ich dachte, dieses Personal weiß aber auch um den Pflegenotstand und um den Notstand, was das Fachpersonal angeht. Und die wissen auch, wie überlastet die Stationen sind. Und die wissen auch, wie schmerzhaft viele von den Behandlungen sind. Und die wissen um die Herausforderungen auf der Seite der Personen, die behandelt werden. Weißt du?
Ja, obwohl du da ja dann voraussetzen würdest, dass das alles logisch und emotional unaufgeladen miteinander verknüpft werden kann. Weil ich meine, wir haben ja zum Beispiel auch darüber geredet, dass ja auch das Zufügen von diesen Verletzungen zum Beispiel oder sehr invasive Eingriffe auch so eine Art Kick auslösen kann, dass das Betroffene dann eine Art von Entlastung und Erleichterung dabei verspüren.
Ja. Ich versuch die ganze Zeit eine Hypothese aufzubauen, woran das liegen könnte. Aber ich finde keine, die mich so richtig. Ich kann mich selbst nicht so richtig überzeugen, weißt du? Hast du eine Begründung? Gibt es Hypothesen dazu, warum das so ist?
Tatsächlich habe ich keine dazu gefunden und mir ist auch keine eingefallen. Und ich dachte, an dieser Stelle wenden wir uns an alle Zuhörenden da draußen, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass unsere Community ganz, ganz viele schlaue Köpfchen sind und schon die ein oder andere Kommentar mal gab, wo ich mir dachte, ja, das macht Sinn, das nehme ich mit. Von daher, habt ihr Ideen, was wären eure Hypothesen, warum im Bereich der artifiziellen Störung so überrepräsentativ viele medizinische Fachangestellte zu finden sind? Schreibt uns auf jeden Fall mal in die Kommentare und schreibt uns auch gerne in die Kommentare, bevor wir jetzt darauf eingehen, was eure Vermutungen sind, warum die artifizielle Störung bei viel mehr Frauen auftritt, das Münchhausen-Syndrom aber eher bei den Männern.
Kurzer Reminder, das Münchhausen-Syndrom beinhaltet, dass man quasi mehr von einem Arzt zum anderen springt. Immer dann, wenn es unangenehm wird, dass man so Doctor-Hopping macht quasi.
Genau, so ein bisschen die extremere Form von der artifiziellen Störung. Und schreibt uns auch mal in die Kommentare, denn darüber reden wir jetzt gleich, was ihr denkt, warum Frauen zwar bei den artifiziellen Störungen häufiger vertreten sind, bei der Subkategorie Münchhausen-Syndrom, was ja generell deutlich weniger Menschen betrifft, aber die Männer wohl überrepräsentiert sind.
Also ich habe jetzt während der Folge nochmal so drüber nachgedacht und zur Erklärung nochmal, um das so ein bisschen zusammenzufassen, das Münchhausen-Syndrom, das häufiger bei Männern stattfindet, ist quasi eine extremere Form, wenn man so will. Also da wird mehr Krankenhaus-Shopping betrieben und von einem Doktor zum nächsten gehüpft. Und die Krankheitsaspekte, das Ausmaß der Krankheit ist häufig deutlich extremer als bei einer artifiziellen Störung. Und es sind häufig halt so größere medizinische Notfälle. Und bei der artifiziellen Störung ist es eher, also kann es auch einfach ein chronischer Bauchschmerz oder so sein. Da muss es nicht gleich mit Blaulicht in die Notaufnahme gehen.
Man muss auch dazu sagen, dass generell so die ganze Gruppe von artifiziellen Störungen, dass wenn man also alles zusammennimmt, sind Frauen immer noch überrepräsentiert, wenn wir zum Beispiel auch über Münchhausen by Proxy sprechen, also Münchhausen Stellvertreter, was du am Anfang der Folge erklärt hast, da sind zum Beispiel auch Frauen überrepräsentiert.
Nur bei diesem kleinen Teil von Münchhausen-Syndrom nicht.
Genau.
Und ich habe darüber nachgedacht und das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass Männer ja an sich in unserer Gesellschaft, wie sie jetzt gerade funktioniert, noch eine höhere Hürde haben, quasi Fürsorge zu erhalten. Also Männer gehen deutlich seltener zum Arzt, Männer suchen sich deutlich seltener Hilfe. Sowohl was psychische Erkrankungen als auch was körperliche Erkrankungen angeht, das ist ein Riesenproblem auch in der Gesundheitsindustrie, wenn man sich über Prävention zum Beispiel Gedanken macht, wie, weil Männer einfach viel zu wenig Prävention selbst übernehmen, durchführen lassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das der eine Grund ist, dass bei Männern immer noch irgendwie verankert ist, dass sie nur mit was Extremem zum Arzt gehen können.
Ja.
Dieser Gedanke von, ein echter Mann weint nicht, ein echter Mann hat keine Schmerzen, ein echter Mann ist niemals krank, es sei denn, er hat eine Erkältung, dann stirbt er. Oh Gott, sorry, habe ich das laut gesagt? dass das der eine Grund dafür ist. Und das andere, was ich glaube, ist, was man nicht unterschätzen darf, ist der Aspekt, dass Männer im Schnitt wahrscheinlich immer noch mobiler sind als Frauen. Weil Frauen auch in unserer Gesellschaft ja immer noch den Großteil der Care-Arbeit übernehmen, wenn es zum Beispiel Kinder gibt. Und deswegen nicht flexibel mal von einem ins nächste Krankenhaus fahren können und da ein paar Stunden warten und sitzen, sodass diese extremen Formen und unterschiedlichen Krankenhäuser für Frauen wahrscheinlich viel weniger möglich sind.
Vielleicht, ja. Mein erster Impuls war ja so dieses, ich hatte auch in Artikeln gelesen, dass wo die artifizielle Störung als die angepasstere Form dargestellt wurde oder bezeichnet wurde. Und ich mir dachte, naja, vielleicht gerade was so Anpassung an Soziales angeht, dass so, ne, dass da eventuell so quasi so eine Sichtbarkeit von wegen, dass Frauen sich da eher sich eher angepasster verhalten und auch in ihren Erkrankungen sozial erwünschter vielleicht sind.
Ja.
In dem Zusammenhang, aber das ist jetzt auch nur eine Hypothese von mir. Das war allerdings so, also nur um meinen ersten Gedanken einfach einzuschmeißen, warum das so sein könnte.
Aber es würde passen zu meiner Annahme, dass Männer nur mit extremeren Sachen zum Arzt gehen und Frauen sozial angepasstere, hübschere, kleine, vermeintliche in dem Fall ja Erkrankungen haben, die quasi nicht so auffällig sind, nicht so dramatisch, nicht so laut, weil das irgendwie zur Sozialisierung passen würde.
Ja, nicht laut sein, nicht unbequem sein.
Ich bin gespannt, ob sich das in den nächsten 10, 30, 50 Jahren verändert und ob sich mit der gesellschaftlichen Wandlung, die wir ja gerade mitmachen, dass Geschlechterrollen sich auch hoffentlich in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln und weiter verändern, dass eben mit dieser zunehmenden Gleichstellung und Gleichbehandlung von Geschlechtern da sich vielleicht auch die Aufteilung von Münchhausen-Syndrom und artifizieller Störung verschiebt.
Tja, wenn es da noch Blackbox gibt, können wir ja in 30 Jahren nochmal drauf gucken.
Erinnert uns daran, falls das der Fall sein sollte, an diesen Tag und dass wir gesagt haben, wir gucken uns das dann nochmal an.
Ja, dann gibt's dann Folge 2435, Münchhausen Reloaded.
Finde ich mega. Genau, schreibt uns das super gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt und abonniert unbedingt die Glocke, wenn ihr keine Blackbox-Folge mehr verpassen wollt.
Und wenn ihr noch mehr zu diesen Störungsbildern erfahren möchtet, wie zum Beispiel dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, dazu haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, auch zum Fall Gypsy Rose Blanchard. Die Folge dazu verlinken wir euch in den Shownotes, also klickt einfach drauf und hört da gerne auch mal rein.
Und wenn ihr an sich mehr über psychische Erkrankungen erfahren wollt, schaut in die Shownotes ein bisschen weiter darunter. Da haben wir euch eine Playlist verlinkt, in der wir alle unsere Folgen zu psychischen Erkrankungen aufgelistet haben.
Also viel Spaß beim Durchhören und ja, wir hören uns. Seid lieb zueinander und wir sagen Tschüss!
Das war Blackbox. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Bels und Barbara Focke.
Projektleitung und Vermarktung Schnitt und Sounddesign Milan Fay.
Warte, dann zieh ich mich mal. Ich sitze ja gerade da wie so ein verschüchtertes Kind. Embryostellung hier. Oh!
Hast du Knie gehört?
Ich hab Knie mittlerweile wie eine 60-Jährige, das sag ich dir aber.
Solange es nur deine Knie sind.